Zollcast. Boden, Umwelt, Klima.
So, jetzt reicht's mir endlich wieder Zolltalk, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich so und damit hallo und herzlich willkommen bei Zollcast Folge 162 vom 1. Oktober 2025. Wie immer direkt aus der digitalen Bodenprofilgruppe und da sitzt neben mir der Max. Hallo Max.
Hallo Christoph.
Max, jetzt sind die Hörerinnen und Hörer erstmal total perplex. Max, wer ist denn das nochmal? Was hat der die letzte Folge, was hat er da besprochen und so? Turns out, du hast noch nie eine Folge gestaltet. Du bist ein Neuzugang im Team, Max, oder?
Ja, genau. Das überrascht mich genauso sehr wie euch. Ich bin jetzt tatsächlich im Zollcast selbst.
Oh.
War jahrelang Zuhörer. 1-2 Jahre. Wie lange existiert ihr schon?
Ja, seit Ende 2022.
Ja. Ich habe mir vorgenommen, wenn ich alle Folgen durchgehört habe, dann schreibe ich euch an. Habe ich leider nicht geschafft. Ich konnte mich einfach nicht zurückhalten. Und jetzt sitze ich tatsächlich hier und ihr müsst mir auch zuhören.
Ach, Wahnsinn. Also dieser Weg bei dir in das Podcast-Team, der war schon lang, aber du hast ihn lang gemacht, sage ich mal, ne? Aus eigenem Anspruch heraus, kann man das so sagen.
Genau. Ich habe ja eigentlich nicht viel mit Bodenwissenschaft am Hut. Sondern erst durch meine neue Arbeit musste ich mir autodidaktisch viel anlernen. Und da kam mir der Zollcast recht gelegen. Der war damals auch noch recht frisch.
Mhm.
Und dieses Amateurhafte hat mir sehr gelegen und ist dann über Zeit sehr professionell geworden. Und immer wenn ich dann ein gewisses Level an Expertise erreiche, dann kann ich nicht anders und muss es auch anderen gleich beibringen. Und ja.
Wow. Da sprichst du was an. Danke erstmal für diese, ich interpretiere das als Lob. Max, aber wir wollen jetzt nicht an der Stelle über den Zollcast reden. Ich fühle mich sehr geschmeichelt, sondern wir wollen jetzt mal natürlich über dich reden, weil die Hörerinnen und Hörer kennen dich ja noch nicht. Und wie ist denn das bei dir eigentlich? Wie hast du dich denn entwickelt? Wo kommst du ausbildungstechnisch her und wo bist du aufgewachsen und so? Erzähl doch gern ein bisschen was über dich.
Ja, also ich bin ganz wild gemischt. Also ursprünglich komme ich aus Österreich. Ich habe auch zwischendurch in Deutschland gelebt und jetzt lebe ich schon seit 10 Jahren in den Niederlanden. Also durchschnittlich könnte man mich schon in Deutschland platzieren.
Ja.
Deswegen finde ich mich dann auch hier. Genau, ich bin ja vor einigen Jahren in die Niederlande gezogen und habe dort in der Universität Wageningen studiert. Und habe eigentlich begonnen mit Pflanzenwissenschaften und Pflanzenzucht. Mich hat das total fasziniert, dass man halt durch Genveränderung tatsächlich Pflanzen anpassen kann an jegliche Umstände. Und dann bin ich aber ein bisschen mehr und mehr in die Agroökologie gefahren, weil mich dann halt doch mehr interessiert hat, Pflanzen zu züchten, die mehr auf Nachhaltigkeit gehen, so Stichwort Intercropping und so. Und dann war ich halt in der Ökologieschiene, habe darin auch meinen Master gemacht und dann mit der Zeit bin ich zu einer kleinen Firma gekommen durch eine Recruiterin. Danke auch dabei. und bin jetzt statt Boden, Baum, Wurzel, Ökologe.
Okay.
Vielleicht muss ich das nochmal aufnehmen.
Nein, das lassen wir jetzt drin. Hier wird überhaupt nie geschnitten, Maximilian. kurz Max, ne? Man darf dich Max nennen.
Ja, bitte Max.
Genau. Und das ist schon mal mega cool. Also du bist in der Privatwirtschaft tätig, allerdings natürlich vor einem wissenschaftlichen Hintergrund. Ja, also du hast einen wissenschaftlichen Hochschulabschluss und bist eigentlich genau wie ich in der Privatwirtschaft gelandet.
Ja.
Und was macht ihr da eigentlich? Kannst du mal beschreiben? Einen typischen Arbeitstag gibt's bei uns nicht. Ich bin ja auch im Projektbusiness. Aber was machst denn du projektseitig so?
Genau, also es geht darum, meine Firma hat sich darauf spezialisiert, eine ganz kleine Nische auszufüllen durch ganz Niederland durch und durch pneumatische Luftdrucklanzeninjektion saniert sie Wurzelräume von städtischen Bäumen. Es geht halt vor allem darum, schon Bäume, die bestehen, zu erhalten und auf lange Zeit zu unterstützen. Und das ist halt dann in städtischen Gebieten manchmal ziemlich schwierig, weil oft stehen die dann halt schon jahrzehntelang in den schrecklichsten Standorten. Also ich habe schon gesehen, dass sie komplett im Sand vergraben waren oder komplett verdichtet sind. Und natürlich kann man den ganzen Wurzelraum aufbuddeln und mit schönem neuen Kompost nachfüllen. Aber das ist halt schwierig, wenn darüber noch die ganze Zeit Lastwagen fahren und Leute mit dem Fahrrad zur Arbeit müssen. Also ist die wird dann diese Lanze in den Boden gesteckt und kann ziemlich tief rein und so zum Beispiel stark verdichtete Bodenschichten auflockern. Und zusätzlich dazu geht es halt nicht nur um die physische Behandlung des Bodens, sondern halt die psychische.
Ich wollte es gerade sagen, ich habe mich nicht getraut, okay.
Ja. Es geht auch um die ökologische Behandlung des Bodens und das ist, wo ich dann halt reinkomme. Weil diese neuen Lufträume, diese Risse und Poren, die werden halt nicht nur offen gelassen, sondern die werden auch schön gefüllt. Und das nicht nur mit Stützenmaterial, sondern auch mit anderen Dingen, deren Ziel es ist, dann eigentlich das Bodenleben wieder zu stimulieren und Wurzelwachstum durch diesen neuen Raum zu unterstützen. Und was dann halt da reinkommt und was da reingekommt wird, das ist dann halt wieder das Privatwirtschaftliche. Das und da bin ich dann halt im R&D und verbessere alles, was in den Boden kommt. Also da habe ich dann meine Labors, wo ich dann mit verschiedenen Komposten arbeite und das alles vergleiche. Aber zusätzlich dazu gehe ich auch zu vielen Orten, die wir schon behandelt haben oder behandelt werden und mache Bodenprofilgruben oder schaue mir die Bäume an, Bodenanalysen, arbeite mit verschiedenen Labors zusammen. Ich arbeite auch viel mit Gemeinden zusammen. Wie nennt man das?
Ja, Gemeinden.
Also so vor, ja, es geht halt vor allem um lokale Orte, die halt sehr wichtig sind für die Gemeinden. Da geht es dann zum Beispiel um historische Parks oder historische Anlagen, die dann auch, ja, wo man nicht ganz, also so alte Kopfsteinpflasterstraßen neben einer historischen Kirche. Also da habe ich schon alles Mögliche erlebt und da kann ich auch viel aus dem Nähkästchen plaudern.
Dazu bist du ja hier eingeladen. Ja, genau, das ist das. Also finde ich mega spannend, deinen beruflichen Hintergrund. Man könnte ja sagen, so du bist ein Stadtökologe, könnte man das so runterbrechen? Ja, genau. Ne? Ein Stadtökologe. Und gerade diese urbanen Räume, wir haben ein paar Folgen veröffentlicht zu urbanen Räumen, zum Beispiel zum Thema Bodenversiegelung. Das ist natürlich immer ein heißes Thema. Aber so Themen wie zum Beispiel die Schwammstadt, das steht schon ewig auf meiner Lieblingsfolgenliste. und natürlich auch, was man so in der Behandlung eben von Stadtbäumen tun kann. Da bist du ja dann quasi auch Experte. Ohne da jetzt irgendwelche Patente zu verraten, aber da gibt's ja auch Studien dazu. Und ich freue mich wirklich sehr, sehr, dass du dabei bist. Und Max, du bist bescheiden. Du bist ja sehr, sehr bescheiden in deiner Vorstellung hier. Du hast ja gar nicht alles erzählt. Aber du hast ja in der Wissensvermittlung nun mal auch einiges an Erfahrung. Willst du darüber noch kurz was sagen, was du schon so gemacht hast? Da sind wir gar nicht so unähnlich. Ja?
Das stimmt, ja. Die Sorge ist halt, wenn ich schon jetzt den Standard hochsetze, dann erwarten Leute viel mehr.
Leute, die uns hören, die erwarten grundsätzlich eine ganze Menge von dir.
Ja, dann erwarte ich auch viel zurück.
Ja.
Aufmerksamkeit und Lob. Nein, also ich habe auch schon viel Erfahrung mit pädagogischer Arbeit und Wissensvermittlung und auch einfach im Rampenlicht stehen. Also von Nachhilfelehren zu im Sommercamps ganze Klassen geleitet und vor Gruppen von 50 Leuten präsentiert. Ja, bis hin auch als Studienassistent für Professoren gearbeitet und auch im persönlichen Bereich hier und da, wo es halt geht, bin ich immer derjenige, der gerne dann vor der Gruppe steht und Reden hält, Präsentationen hält. Ich habe auch schon Pubquizzes geleitet. Also ich gebe schon gerne zu, ich bin ein bisschen eine Rampensau, aber mir geht es immer darum, dass sowohl ich als auch die Leute, die mir zuhören, eine gute Zeit haben und was mitnehmen können.
Das ist genau die richtige Einstellung und auch für deinen Aufenthalt hier im Podcast, Max. Also nochmal herzlich willkommen. Ich glaube im Namen des gesamten Teams. Schön, dass du da bist und du hast wie alle in diesem Team eine ganz einzigartige Geschichte, die die Vielfalt in diesem Team hier bereichert. Du wirst hier, nicht ganz ins kalte Wasser. Du hast natürlich, wie das bei uns Sitte ist, eine Probefolge aufgenommen. Aber ich habe jetzt gesagt, ach Mensch, du kommst jetzt vors Mikrofon, ich bereite eine Folge vor. Du hast den Podcast ja auch von A bis Z durchgehört, du weißt ungefähr, worauf es hinausläuft mit mir. Ein bisschen, ja, ist speziell, würde ich mal sagen, aber du weißt es, ne?
Ja, ich kenne mich aus. Ich kenne mich aus, dass ich mich nicht auskenne.
Ja, das ist ja auch das Konzept, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir sind hier im Soil Talk gelandet. Ich freue mich, dass der endlich wieder weitergeht. Und das heißt, wir kommen hier zusammen, um aktuelle Forschung rund ums Thema Boden zu besprechen, in der einen oder anderen Weise. Und wir gehen jetzt mal rein ins Thema, Max, würde ich vorschlagen. Weil du willst ja...
Komm mit.
Ja, genau. Ich habe dich jetzt digital bei der Hand genommen und wir gehen jetzt ins Thema rein. Max, Thema, Rahmenthema ist natürlich wieder Klimawandel. Klimawandel und wir gehen jetzt mal geografisch, topografisch auf der Weltkarte, gehen wir in die boreale Zone. Also das ist sozusagen das, was sich in den weitesten Teilen in Sibirien, also im Norden Russlands erstreckt, auch im Norden Kanadas und dann aber auch noch so bis in die skandinavische Halbinsel hinein. Ne? Das ist diese boreale Zone. Ich frag dich jetzt einfach mal, Max, was assoziierst du mit der borealen Zone? Was fällt dir dazu ein? Es gibt hier kein richtig oder falsch. Das weißt du ja. Mhm. Sag einfach mal, was dir dazu einfällt.
Also mir wird gleich ganz kalt und ich sehe schneebedeckte Tannen. Ich sehe Schlittenhunde.
Mhm.
Und in Pelz gekleidete Einwohner in kleinen Holzhütten.
Ja.
Mhm. Und einen sehr, sehr kalten Boden.
Ah, sehr gut. Du spielst auf einen speziellen Boden an, den Permafrost, nehme ich mal an.
Mhm.
Genau. Habe ich auch schon eine Lehrbuchfolge dazu gemacht. Und genau, das ist ein guter Einstieg, ja. Also wir sind in der borealen Nadelwaldzone, es sind eben die Tannen, Fichten, was auch immer, was dort vorkommt, ja. Also diese Vegetation ist vorher. Wir haben aber auch so eine Tundrenvegetation tatsächlich in weiten Teilen. Es ist relativ kalt, die Sommer sind sehr kurz. Das heißt auch die Vegetationsperioden. Und bodenkundlich wird damit immer assoziiert tatsächlich der Permafrost. Ja, also Permafrost habe ich auch eine Folge zugemacht. Folge 96, Permafrostböden. Da habe ich mal so ein bisschen die Genese und die Eigenschaften, sage ich mal, von Permafrostböden erklärt. Genau, das verortet man in der borealen Nadelwaldzone. Und wenn ich dich jetzt frage, was spielen Permafrostböden eigentlich für eine Rolle im Kontext des Klimawandels? Da kannst du ja sicher auch was zu sagen, oder?
Also im Kontext des Klimawandels hören wir immer wieder, dass viele, viele Dinge auftauen, die eigentlich nicht auftauen sollten.
Mhm.
Genau. Und dadurch dann sehr viel Flüssigkeit vorhin austritt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass dabei ein paar Gase austreten.
Genau. Und das sind eben die klimawirksamen Gase. Ja, also das ist Kohlenstoffdioxid, wird immer viel diskutiert. Das ist aber noch viel klimaschädlicher, tatsächlich Methan. Ne? Also wenn diese organische Substanz nahe der Wassersättigung des Bodens abgebaut wird, dann wird meistens Methan freigesetzt. Und das gilt zum Beispiel auch für Moorgebiete, also für Torfkörper, genau. Die dort.
Ich wollte gerade sagen, das erinnert mich an diese ganzen Torf. Mhm. Ja. Das habe ich an diesen ganzen Torfaufgrabungen, was hier in den Niederlanden auch ein großes Thema ist.
Ja, genau.
Weil es wird auch heiß diskutiert, dass da viele, viele Gase freitreten.
Mhm. Genau. Und im Kontext des Klimawandels haben wir das auf dem Schirm mittlerweile, möchte ich schon sagen. Also die Relevanz ist bekannt und wird jetzt auch in der Wissenschaftskommunikation vermittelt. Deswegen ist es auch so tragisch, dass Russland als Aggressor aufgetreten ist und die Ukraine angegriffen hat, weil alle Forschungsprojekte, die zum Beispiel in diese weitläufigste boreale Nadelwaldzone im Norden Russlands reinlaufen, die sind natürlich jetzt erstmal gecancelt. Es gibt momentan keinen internationalen wissenschaftlichen Austausch zu diesen riesigen Flächen. Und das ist sehr, sehr bedauerlich. Ja, also das ist auch wieder eine Dimension. Aber zurück zum Thema. Wir haben in der borealen Nadelwaldzone eben das Auftauen des Permafrosts auf dem Schirm. Wir haben auch die Trockenlegung, Verstoffwechselung dieser Moore auf dem Schirm. Und jetzt muss ich diesen kognitiven Konflikt einmal auflösen, weil sowohl Torfkörper als eben auch Permafrostböden, das sind natürlich Hotspots der Kohlenstoffspeicherung in diesen Böden. Aber flächenmäßig betrachtet sind die relativ kleinräumig angelegt. Also es gibt natürlich da größere zusammenhängende Flächen. Aber wenn wir es auf die ganze boreale Nadelwaldzone beziehen, Dann gibt es andere Böden, die viel, viel großflächiger vorkommen, die zwar auch absolut betrachtet weniger Kohlenstoff speichern pro Flächeneinheit, die aber viel, viel großflächiger vorkommen und die deswegen auch richtige Player sind in der Kohlenstoffspeicherung in der borealen Nadelwaldzone. Hast du eine Idee, welche Böden, Bodentypen es sich handeln könnte oder so?
Ja, natürlich.
Ja?
Aber ich sag's euch nicht.
Sehr gut. Genauso muss man das machen. Es sind Pottsohls. Die ja typischerweise auch in Waldgebieten vorkommen und tatsächlich auch in der borealen Nadelwaldzone zu Hause sind. Ja. Und jetzt muss man sich natürlich, wenn man ein Thema holistisch anschauen will, nämlich die Kohlenstofffreisetzung im Kontext des Klimawandels in der borealen Nadelwaldzone, dann muss man sich einerseits natürlich auf Permafrostböden fokussieren und auf Moore, die dort vorkommen. Andererseits aber natürlich auch diese großen Flächen betrachten, die man möglicherweise erstmal gar nicht auf dem Schirm hat. Und darum geht's in der heutigen Folge. Wir werden uns heute mal in einer Modellregion anschauen, wie Forscherinnen und Forscher dort Pottsohlböden untersucht haben und wie sie einen lange gehegten Irrtum aufgedeckt haben, der uns in Sicherheit gewogen hat im Kontext des Klimawandels. Da ist nämlich lange unter falschen Prämissen angenommen worden, dass die Pottsohlböden, dass man die eigentlich vernachlässigen kann in der Treibhausgasbilanz. Und das schauen wir uns heute mal an. Ich hoffe, du hast Lust, Max.
Ich zittere schon vor Aufregung.
Sehr gut, sehr. Ich merke es schon. Der kann kaum stillhalten. Ich gehe am besten mal direkt rein. Das Paper, was ich heute mitgebracht habe, trägt den fantastischen Titel "The Undetected Loss of Aged Carbon from Borea Mineral Soils". Ist veröffentlicht worden am 18. März 2021 in Nature, also ziemlich hoch aufgehangen. Und die Autoren waren Gerd Henskens, Hjalmar Laudon, Mark S. Johnson und Martin Berggren. Liebe Grüße an der Stelle, die werden ja von uns auch, Henskens unter anderem aus den Niederlanden, fällt mir
gerade
ein.
Ja, ich dachte mir gerade.
Das ist, genau.
Gerd, der Name ist dann.
Ja, und die werden von uns natürlich auch informiert über diese Folge. Und was sie jetzt letztlich in dieser Studie gemacht haben, ist wirklich, ja, sage ich mal, so eine Modellregion untersucht. Und natürlich war es auch 2021 nicht leicht, nach Russland reinzukommen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist. Aber sie haben eben in Nordschweden, das haben sie als Untersuchungsgebiet ausgewählt. Das ist das Einzugsgebiet eines Flusses, Kryklan. Kenne ich persönlich jetzt nicht, aber den scheint es dort zu geben. Und sie haben typische Pottsohlböden unter Kiefer, also Pinus sylvestris, die gemeine Kiefer, die hier auch vorkommt, untersucht. Und bei den Pottsohlböden haben wir ja diese typische Horizontreihenfolge. Ich erinnere nochmal dran, unter Waldgebieten gibt es meistens eine humose Auflage. Ne? Das ist ein O-Horizont. Dann kommt ein A-Horizont, also ein humoser Oberbodenhorizont. Ein E-Horizont, das ist dieser Alluvialhorizont, der sauer gebleichte Horizont bei Pottsohlböden, der so schön aschefarben erscheint. Ne? Daher kommt auch der Begriff Pottsohl-Ascheboden. Und darunter eben der Unterbodenhorizont B. Das ist so die Horizontreihenfolge, die sie sich dort angeschaut haben. Ja. Und jetzt kann man das beliebig untersuchen. Sie haben dort den organischen Kohlenstoff untersucht. Und beim organischen Bodenkohlenstoff ist das Spannende, dass man ja nicht nur die Menge untersuchen kann, sondern man kann auch das Alter des organischen Bodenkohlenstoffs feststellen. Max, es ist unglaublich, aber wir müssen es glauben und wir müssen es jetzt auch vor allem verstehen, wie man das macht. Hast du da eine Idee oder kommt dir da irgendwas in Sinn oder bist du ahnungslos, wie man das Alter von organischem Kohlenstoff in Böden feststellen kann?
Naja, man kann es ja nicht fragen.
Ja, genau.
Sonst wäre das alles ein bisschen einfacher. Aber wenn ich jetzt so denke an True Crime und so, also die Carbondatierung.
Wow. Das ist, okay, also du bist auch ein Fan von True Crime und von entsprechenden Serien, okay. Gut zu wissen. Aber genau das ist es, die Radiocarbon-Methode, ja. Und ich will kurz den theoretischen Hintergrund erläutern. Es geht hier um Isotope. Isotope sind Atome eines Elements, also chemische Elemente finden wir im Periodensystem der Elemente entsprechend. Und ein Atom kann immer nur eine bestimmte Anzahl von Protonen in seinem Kern tragen. Das ist das ist sozusagen die Eigenschaft, die Anzahl der Protonen im Atomkern, die ein Element ausmacht. Allerdings unterscheiden sich die Elemente teilweise in ihrer Neutronenzahl. Das ist der Unterschied, der eben verschiedene Isotope begründet. Also Isotope haben immer, oder Isotope eines Elements haben immer dieselbe Protonenzahl im Atomkern, aber unterschiedliche Neutronenanzahl. Und das führt einfach dazu, dass sie unterschiedliche physikalische Eigenschaften haben und teilweise auch unterschiedliche chemische Eigenschaften, also unterschiedliche Bindungstypen bevorzugen, beziehungsweise auch in Stoffwechselprozessen unterschiedlich stark verstoffwechselt werden.
Ich musste immer an schweres Wasser denken.
Ja, ist ja so ein heißes Ding im Zweiten Weltkrieg gewesen auch, womit man dann die ersten Kernreaktoren, glaube ich, ne? Und das ist genau schweres Wasser, H2O, also zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Und schweres Wasser ist eben mit Tritium. Das heißt, das ist ein Wasserstoffatom, was eben die Massezahl 2 hat und die Ordnungszahl 1. Das heißt, Ordnungszahl 1 ist die Protonenzahl, ein Proton. Und zwei zusätzliche Neutronen. Das macht dieses schwere Wasser aus. Das ist tatsächlich schwerer, das kann man messen, das kann man wiegen.
Ich denke, es wird bei Forschungen auch verwendet, um halt verschiedene Quellen festzustellen.
Genau. Ja. Man kann dann wie so eine Art Tracer quasi, man kann das dann impfen und kann dann verschiedene, über Isotopenanalytik eben verschiedene Wege des Wassers rekonstruieren. Ja, also das ist der Hintergrund Isotop. Und natürlich gibt es auch verschiedene Isotope des Kohlenstoffs. Zum Beispiel das Kohlenstoffatom 12, das Kohlenstoffisotop 12, 13 und 14. Und worauf wir uns jetzt hier fokussieren, ist eben das C14-Isotop. Und man muss jetzt dazu sagen, C14 kommt in der Atmosphäre eben in einer natürlichen Konzentration vor. Also das hat eine gewisse Häufigkeit, wie es in der Atmosphäre einfach auftritt. Sehr, sehr viel weniger als das C12, was wir typischerweise im Kohlenstoff halt haben. Ja. Aber solange wie es in der Atmosphäre ist, wird es eben auch von allen möglichen Organismen aufgenommen und in die eigene Biosubstanz eingebaut. Und das gilt natürlich auch für Pflanzen, die in der borealen Nadelwaldzone wachsen. Also die nehmen dieses natürliche C14-Verhältnis auf, bauen das in ihre organische Substanz ein. Und wenn das Pflänzchen jetzt stirbt, und das Blättchen leider von oder die Nadel der Pinus sylvestris eben vom Baume fällt und auf den Boden trifft, dort zu organischer Bodensubstanz wird, dann werden diese Isotope nicht mehr nachgeliefert. Das heißt, die liegen in einem natürlichen, der Atmosphäre angeglichenen Verhältnis vor und werden dann langsam zerfallen. Das sind radioaktive Isotope und die werden im Laufe der Zeit quasi in ihrer Menge gegenüber den anderen C12-Isotopen weniger werden. Und
da bin ich jetzt, darf ich dir mal reinfallen?
Na klar.
Jetzt bin ich aber neugierig, in welchen Anteil sprechen wir bei C14 zu C12? Ist das eine Prozentzahl oder?
Da sind wir im Promillebereich. Endlich, also Tausendstel sozusagen, ja.
Können wir auch nochmal nachschauen. Ja. Ja. Ich muss noch nicht die genaue Zahl nehmen, aber.
Nee. Ich hab's nochmal nachgeschlagen an der Stelle. Die Isotopenverhältnis ist ja wichtig. Also C12 ist das absolut häufigste Isotop, etwa so 98-99%. C13 ist etwa 1% und für C14, jetzt habt ihr schon einen Rundungsfehler drin, wenn ihr das aufsummiert, das ist 1,5 × 10⁻¹⁰%. Also das sind nicht mal Tausendstel, das sind Milliardstel. Ja, also das ist diese Größe.
Das schreibt euch hinter die Ohren.
Ja.
Das
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein sehr geringer Anteil. Jetzt sagt ihr mir, hör doch mal auf mit diesem Anteil. Was soll man da messen? Wir können es messen, wir können es quantifizieren, wir können diese Verhältnisse bestimmen. Wir können vor allem über die Zeit hinweg, die dieses Isotop zerfällt, dann quasi über eine ganz normale Zerfallsreihe, wir reden da immer von Halbwertszeiten, das ist die Zeit, die vergeht, bis die Hälfte der Menge dieser Isotope zerfallen ist. Ja, das ist also entsprechend mathematisch auch interessant, das zu berechnen.
Das Half-Life, oder?
Ja, genau so. Und dann können wir einfach sagen, wenn wir dann zum Zeitpunkt X eine entsprechende Menge C14 antreffen, dann wissen wir ja, wie viel die natürliche Menge C14 ist, können das entsprechend berechnen und können dann sagen, wie alt ist ungefähr dieses Stück organische Substanz. Das ist so im Wesentlichen das Prinzip.
Und zerfällt C14 schneller? Oder warum misst man nicht einfach C12?
Nee, C14 zerfällt sehr viel schneller. als C12. Deswegen ändert sich eben dieses C14-Verhältnis dann langsam in menschlichen Zeiträumen, aber in geologischen Zeiträumen eben genau richtig, dass man so in der Größenordnung mehrere hundert bis wenige tausend Jahre, das ist, glaube ich, so diese Datierungsgrößenordnung, eben das Alter dann der organischen Substanz feststellen kann. Ja, genau. Ja. Und da jetzt, das ist so der theoretische Input, und dafür gibt es einen sogenannten Delta-C14-Wert. Der wird in der Literatur häufig verwendet. Delta weist immer auf irgendeine Änderung hin, ja, also wie ändert sich das C14-Verhältnis? Und das spare ich jetzt an der Stelle mal ein bisschen aus, aber dieser Delta-C14-Wert, der sagt uns einfach, ja, aus welcher Ära, aus welcher Zeit kommt quasi dieses C14, was wir hier betrachten. So, und Max, jetzt Preisfrage an dich. Es gibt in der jüngeren Menschheitsgeschichte gibt es Ereignisse, sage ich mal, die dazu geführt haben, dass dieses Delta-C14-Verhältnis sich wirklich signifikant verändert hat. Fällt dir irgendwas ein, was an Isotopen im natürlichen Umfeld irgendwas verändert haben könnte? Radioaktiv?
Ich würde sagen, die Kultivation von Bohnen.
Von Bohnen? Was meinst du?
Ja, dadurch ist der Methanausstoß der Menschheit signifikant gestiegen.
Okay. Das würde tatsächlich aber noch nichts am C14-Verhältnis ändern, ja? du Schelm.
Nein, tatsächlich meine ich mich zu erinnern, dass irgendwann mal ein Vulkan ausgebrochen ist, der ziemlich viel Asche,
okay. Ja. Auch das C14-Verhältnis des Vulkans würde tatsächlich sicherlich dem natürlichen Verhältnis entsprechen. Nee, es ist aber eine andere Naturkatastrophe kann man nicht sagen. Aber natürlich spielt der Mensch eine Rolle. Was hat der Mensch, fällt dir da was ein irgendwie, was mit dem ursprünglichen Folgentitel was zu tun hat vielleicht?
Doch etwas in sehr kürzerer Menschheitsgeschichte.
Ja, ist noch nicht so lange her. So.
Genau, etwas, was genauso der Menschheit liegt wie...
Ja,
Das ist so eine bombastische Frage, da müsste ich nochmal nachdenken.
jetzt hast du es, Max, bombastische Frage. Ja. Die Menschheit ist irgendwann total blöd geworden. Hat angefangen, Kriege zu führen, und als ob das nicht reicht, haben sie am Ende des Zweiten Weltkriegs eben angefangen, auch Atombomben abzuwerfen. Und das ist des Rätsels Lösung an der Stelle. Deswegen war der ursprüngliche Folgentitel Bombenzeitalter. Ich habe mich aber nochmal umentschieden. Das werdet ihr gleich hören, warum. Genau, also Atombomben, die regulären Abwürfe Nagasaki und Hiroshima, die zwei reichen noch nicht aus, aber gerade im Bereich der borealen Nadelwaldzone, vor allem in Russland, sind extrem viele Atombombentests passiert. Und die hatten ihren Höhepunkt in 60er Jahren. Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre war eben der Höhepunkt dieser Tests, solange bis dann gegenseitige Regulierungsabkommen langsam gegriffen haben. Und diese Tests, das macht man sich nicht so gewahr. Man denkt, man das rumst gewaltig, und dann ist lokal eben dort, wo dieser Explosionskrater ist und so, da ist alles verstrahlt. Aber dass das wirklich das natürliche atmosphärische C14-Isotopenverhältnis fundamental verändert, das macht man sich nicht so gewahr. Ja. Hättest du nicht gedacht.
Wahnsinn. Ja. Genau. Was das für einen Einfluss eigentlich auf die gesamte Geologie dann gehabt hat?
Ja. Deswegen ist ja auch dieser Begriff des Anthropozäns unter anderem im Gespräch. Ne? Also dieses Erdzeitalter Holozän, das passt eigentlich nicht mehr, weil der Mensch mittlerweile so fundamental in die Natur unseres Planeten eingegriffen hat, dass seine Spuren eigentlich, die sind immer da, die sind unwiederbringlich, die kann man nicht mehr ausradieren. Und unter anderem eben die natürliche Isotopensignatur. Und ja, so, und das muss man an der Stelle erstmal sacken lassen. Also das hat auch die C14-Datierung, die es vorher schon gegeben hat, quasi nochmal gewaltig umgekrempelt. Und diese Veränderung des natürlichen Isotopenverhältnisses hat aber auch was Gutes mit sich gebracht. Nämlich das hat dazu geführt, dass man über wirklich sehr gewitzte, also wie ich finde, naturwissenschaftliche Erkenntnisse wirklich verschiedene Altersklassen organischen Bodenkohlenstoffs in der borealen Nadelwaldzone in Pozzuoli nachvollziehen kann. Und das ist eigentlich der Inhalt dieser Studien. Also was sie gemacht haben, ist eben zu sagen, wir nehmen jetzt verschiedene Proben entlang eines Transektes. Das nehmen wir ihnen mal ab, dass sie da auch diese Modellregion wirklich sauber ausgewählt haben. Ist ja auch in Nature publiziert. Und sie haben jetzt einmal wirklich diese Delta 14C-Verhältnisse bestimmt. Und da gibt's halt so einen gewissen Grenzwert. Wenn ich dir jetzt den Grenzwert sage, 13,8 Promille, dann kannst du damit nichts anfangen, aber du musst es mir jetzt einfach mal abnehmen, dass ich sage, so 13,8 Promille, und man sagt auch meistens so rund 20 Promille, das ist dieser magische Grenzwert. Alles, was kleiner ist als im Delta-14C-Verhältnis, das ist die sogenannte Vorbomben-Ära, ne? Also das ist alles vor den Atombombentests. Und alles, was größer als 20 Promille ist, das ist eben die nachzeitliche Bomben-Ära, ja. So, das musste mir jetzt einfach mal abnehmen. Das haben sich kluge Leute so, das haben sie nicht ausgedacht, das haben sie gemessen. Und das ist sozusagen der Wert. Jetzt sind sie einmal hingegangen und haben eben einfach Bodenproben entnommen aus den verschiedenen Horizonten. Wir haben mal gemessen, okay, wie sind da eigentlich die Delta-14C-Verhältnisse und was können wir denn dann anhand dieser Verhältnisse sagen über das Alter des Kohlenstoffs? Also ist das sozusagen aus der Vorbomben-Ära oder ist das eher danach? Ist es also nach 1950 ungefähr? 1950 gilt so als Cut-off, ja, für diese Ära. Dieser Kohlenstoff nach 1950 reingekommen oder davor. Und da hat man erstmal, wenn man jetzt einfach nur den organischen Kohlenstoff, ne, Soil Organic Matter, also wirklich die reine organische Bodensubstanz sich anschaut, da hat man einen Befund, sagt, okay, in so einem Pozzuoli, die tiefer liegenden Horizonte, also der Alluvialhorizont E, auch der Oberbodenhorizont und vor allem der Unterbodenhorizont, das ist tendenziell alter Kohlenstoff vor der Bombenzeit entstanden. Und der O-Horizont, also die organische Auflage, das ist nach Bombenzeit und das kaufen wir. Das ist doch ganz klar. Nadelstreu fällt immer. Die Nadelstreu ist durch das Isotopenverhältnis der Atmosphäre beeinflusst. Also ist es ja klar, dass das so gemessen wird. So, jetzt könntest du ja daraus den Schluss ziehen, ach, dann ist ja alles in Ordnung mit den.
Ja.
Dann haben wir es doch. Ist doch super.
Ja, passt. Ja, Deckel genau. Drauf.
Genau, weil dann können wir einfach sagen, okay, das ist ja gespeichert, ne, der organische Bodenkohlenstoff, und dann ist ja alles gut, so wie wir es erwarten würden. In Pozzuoli ist die Welt in Ordnung. Die Realität sieht natürlich ein bisschen anders aus. Weil Stoffwechselprozesse, Verstoffwechselung organischer Bodensubstanz geht natürlich über Mikroorganismen. Und um diese Stoffwechsel oder diese Verstoffwechselung quasi zu messen, macht man sogenannte Inkubationsversuche. Hast du das mal im Rahmen deines Studiums oder so gemacht?
Nein, das noch nicht. Ist es dann echt, dass man Abstriche auf einem richtigen Medium probiert zu kultivieren?
Das ist eigentlich diese Inkubation, also gibt's halt entsprechende Brüter, also entsprechende Apparaturen, die auf eine bestimmte Temperatur, Luftfeuchte, Lichtgehalt und so, ne, das alles eingestellt werden können. Und da klopfst du einfach organische Bodensubstanz rein und lässt die Mikroorganismen halt über einen definierten Zeitraum machen. Und nach einer definierten Zeit, so 1, 3, 5 Tage, wie auch immer das Studiendesign ist, nimmst du entsprechende Proben und analysierst die. Und da kannst du eben über diesen Zeitraum messen, zum Beispiel die gelöste organische Substanz, das ist ein typisches Stoffwechselendprodukt dieser Mikroorganismen, welche Menge und vor allem auch welche Isotopenzusammensetzung gelöste organische Substanz, kurz DOM, Dissolved Organic Matter im Englischen, geben denn eigentlich diese Mikroorganismen ab in dieser Inkubation. Und daraus lassen sich einige Informationen geben. Ja, es ist einfach ein kontrolliertes, die Mikroorganismen mal machen lassen. Ja, so kann man es, glaube ich, runterbrechen. Unter angenehm warmen Bedingungen, wie man das gerne so hätte. Und das haben sie dann auch gemacht. Also über einen gewissen Zeitraum liefen diese Inkubationsexperimente. Und was man dort gesehen hat, war auch erstmal erfreulich, weil man hat gesagt, ach, wie schön, es ist ja alles super, weil die Isotopensignatur dieser gelösten organischen Substanz, ne, das Delta-14C-Verhältnis, das ist deutlich größer als diese 20 Promille. Das ist teilweise bei über 200 Promille, 500 Promille haben sie gemessen, also deutlich höher. Das heißt, das ist ganz junge organische Bodensubstanz, die da initial verstoffwechselt wird. Ist doch alles in Ordnung, sagst du jetzt wieder, ja?
Es ist doch alles in Ordnung.
Ja, in den Potsholz, in den tieferen Horizonten ist ganz alter organischer Kohlenstoff gespeichert. Der Junge wird bevorzugt verstoffwechselt, aber wird ja auch regelmäßig nachgeliefert. Dann ist doch die Welt in Ordnung in unseren langfristigen Zeiträumen, in denen wir beim Klimawandel denken müssen. Dann ist doch eigentlich alles gut, ne, Max? Könntest du nach Hause gehen?
Ja, perfekt.
Ja, jetzt ist es aber so, dass man mit dieser einfachen Methodik nicht mehr weiterkommt. Das hat man früher so gemacht. Ist da zu auch eindeutigen Ergebnissen gekommen, so wie wir es jetzt besprochen haben. Und mittlerweile ist das längst nicht mehr ausreichend, weil diese Isotopensignatur durch die Atombombentests, diese Verunreinigung der Atmosphäre mit zusätzlichen Isotopen, die überstrahlt sozusagen das Signal des älteren Bodenkohlenstoffs, wo das C14-Gehalt viel, viel geringer war. Ja, also diese Proben sind teilweise so stark verunreinigt mit C14-Isotopen, dass diese geringe Signatur des alten Bodenkohlenstoffs nicht mehr messbar ist. Du kannst gar nicht mehr quantifizieren. Ja, wenn da nur ein Bruchteil alter Bodenkohlenstoff quasi dabei ist, der mit einer geringen C14-Signatur aufwartet, dann verschwindet das im Messrauschen sozusagen. Ja. Und dafür, also, ja?
Ja? Nein, also haben Sie dann die junge Schicht tiefer angesetzt, also tiefer gemessen, als sie eigentlich ist?
Sie haben die alten Schichten als junge datiert. Das ist eigentlich, oder den alten Kohlenstoff, der verstoffwechselt wird, fälschlicherweise in der Vergangenheit als jungen Kohlenstoff datiert. Und das führt eben zu dieser Fehlannahme. So, ja, dann kann ich ja nach Hause gehen. Der alte Kohlenstoff ist gespeichert, residual in der organischen Bodensubstanz. Und wenn die Mikroorganismen verstoffwechseln, dann verstoffwechseln die erstmal den jungen organischen Kohlenstoff zu gelöster organischer Substanz. Das wird dann in Inkubationsversuchen gemessen. Und dann ist ja alles in Ordnung.
Und würde das heißen, dass dann...
Ja, du musst mich unterbrechen, ja, in meinem Redeschwall.
Ja, ich unterbreche dich jetzt. Würde es dann heißen, dass eigentlich alter Kohlenstoff in diesen Potsdamböden viel höher ist, als man erst angenommen hat?
Also Bingo. Viel, viel höher? Bingo. Und das ist genau die Erkenntnis. Ich sag gleich auch, um wie viel höher er tatsächlich ist. Aber das ist immer unterschätzt worden, diese Menge, und zwar des labilen alten Kohlenstoffs, der also für Mikroorganismen relativ leicht zum Abbau zur Verfügung steht. Das kann man vielleicht auch nochmal erklären. Was ist labiler organischer Kohlenstoff? Was ist stabiler organischer Kohlenstoff? Da gibt es verschiedene Ansätze, das zu erklären. Aber wir können uns vorstellen, stabil ist organischer Kohlenstoff in Böden dann zum Beispiel, wenn er in Aggregaten eingeschlossen ist. Also dann, wenn so ein kleiner Krümel an organischer Substanz umschlossen ist, zum Beispiel von einer mineralischen Hülle. Das macht dieses Krümelchen für Mikroorganismen einfach unzugänglich und dadurch extrem schwer, wenn nicht sogar unmöglich zu verstoffwechseln. Das ist stabile organische Substanz. Stabiler ist die organische Bodensubstanz auch dann, wenn sie an andere Aggregate, zum Beispiel an Mineraloberflächen, aggregiert ist. Also es gibt eine mineralorganische Assoziation, eine Bindung von Mineraloberflächen mit der organischen Bodensubstanz. Die stabilisiert eben physikochemisch diese organische Bodensubstanz. Ja, die kann sich so vorstellen, da gibt es natürlich auch Bindungswirkungen und so weiter, aber man kann sich so vorstellen, wenigstens eine Seite ist geschützt, ja. Das ist, da kann sich die organische Substanz dran lehnen und von da kommen sie nicht ran. Es ist natürlich viel komplizierter in der Realität. Und am leichtesten zu verstoffwechseln ist die organische Substanz, die einfach partikulär frei rumliegt. Die ist nicht assoziiert mit Mineralen, die ist nicht irgendwo eingeschlossen und so, sondern die liegt einfach rum. Und die snacken sich die Bodenorganismen natürlich zuallererst. Und danach kommt alles, was immer ein bisschen schlechter zugänglich ist, was ein bisschen mehr Energie benötigt, um es zu verstoffwechseln. Ja? Das ist so diese Labilität, Stabilität der organischen Bodensubstanz.
ich komme ja mehr aus der Kompostecke.
Ja.
Und für mich ist so stabiler Humus, instabiler Humus ja auch ein bisschen mehr an die Stickstoff-Kohlenstoff.
Ja.
An dieses Verhältnis gebunden. Mhm. Aber das liegt dann nochmal außerhalb davon.
Nee, das spielt da sicherlich auch mit rein. Ist halt jetzt hier in diesen Betrachtungen nicht berücksichtigt worden. Aber da können wir auch mal an anderer Stelle drüber sprechen, über CN-Verhältnisse zum Beispiel. Haben wir, glaube ich, auch im Podcast noch nicht besprochen. Ja? Genau. Ja. Und jetzt kommt eigentlich die Quintessenz, weil was sie hier gemacht haben, ist eben sogenannte Keeling-Plots anzusetzen für diese Inkubationsversuche. Daher auch der Folgentitel Killing Me Softly. Es musste einfach raus. Es tut mir furchtbar leid für all diese Menschen, die diese Folge niemals hören werden, den Titel nicht verstehen. Aber diese Killing Plots sind eben eine großartige Methode, um abzuschätzen, okay, wir machen jetzt so einen Inkubationsversuch auch über 25 Wochen. Da wird entsprechende organische Substanz verstoffwechselt. Aber die Frage ist ja, was ist denn eigentlich danach? Was würde denn weiter passieren, ne? In der Natur 25 Wochen, das ist ja ein Ende eines Laborversuches, aber was käme eigentlich danach? Wie ändern sich dann die Signaturen? Und über diesen Keeling-Plot, was man grundsätzlich macht, ich werde da jetzt nicht unnötig ins Detail gehen, weil es wirklich auch viel Mathematik ist, aber man nimmt aus diesen Inkubatoren nach bestimmten definierten Zeiträumen eben die gelöste organische Substanz ab, also die Stoffwechselendprodukte der Bodenorganismen, das ist das, was sie rausverstoffwechselt haben. Zu genau definierten Zeitpunkten, hier nach 1, 3, 6, 12 und 25 Wochen, das sind die Zeitpunkte gewesen, und messen da den gelösten organischen Kohlenstoff und vor allem das Delta-14C-Verhältnis. Dann sagt man, okay, dann kriegt man da ein paar Punkte auf einer Geraden, die trägt man in einem Diagramm auf, mehr ins Detail gehe ich jetzt nicht, ne? Vor allem die Konzentration der gelösten organischen Substanz plottet man einfach gegen das Delta-14C-Verhältnis. Und zwar die inverse Konzentration, das ist jetzt schon ein bisschen zu komplex, ja. Aber das ist das Prinzip. Und dann erhält man eine Gerade. Und wenn man diese Gerade bis zum Ursprung der Y-Achse, also das Delta-14C-Verhältnisses, verlängert und einfach diesen Schnittpunkt bestimmt, dann ist sozusagen das Ergebnis dieser Methode, dass man darauf auf den Delta-14C-Gehalt der organischen Substanz, der Ursprungssubstanz schließen kann, die sozusagen den Kern ist, ne? Das ist dieses Hintergrundrauschen, was wir bei den höheren Delta-14C-Verhältnissen gar nicht messen können, weil es komplett überstrahlt wird. Und das kann aber diese Keeling-Plot-Methode liefern, dass sie einen Rückschluss darauf zieht, was ist der Ursprung dieser organischen Substanz, die hier verstoffwechselt wird, und welches Delta-14C-Verhältnis hatte die ursprünglich?
Also wir messen den Kohlenstoff über verschiedene Zeiträume hinweg,
ja.
Wie er sich entwickelt.
Ja.
Und anstatt einen Trend nach vorne zu machen, machen wir ihn zurück.
Ja, genau.
Und schauen uns an, wie hat er als Kind ausgesehen?
Genau. So kann man das sagen. Und das ist das Prinzip. Es ist mathematisch und statistisch natürlich viel, viel anspruchsvoller in der Realität, aber das ist das Prinzip. Macht man auch bei Eisbohrkernen, macht man generell bei organischem Bodenkohlenstoff und. Also diese Keeling-Plot-Methode ist mittlerweile etabliert und hat dazu geführt, dass wir global diese Klimawandelfolgen nochmal ganz neu interpretiert haben. Das ist ja was von Klimawandelleugnerinnen und Klimawandelleugnern immer wieder ins Feld geführt wird. Ja, ihr habt ja keine konsistente Theorie. Es ändert sich ja ständig was bei euch. Eure Bilanzen, die verändern sich, es wird immer negativer, das muss man leider so sagen. Aber das ist ja nicht konsistent. Ja, aber das ist Wissenschaft. Wissenschaft ist nicht statisch, sondern neue Erkenntnisse verändern natürlich die bestehenden Theorien, konkretisieren Grenzen weiter ein. Und das ist eben mit diesen Keeling-Plots tatsächlich auch möglich, diese Delta-14C-Verhältnisse der ursprünglichen organischen Substanz nochmal besser zu bestimmen und daraus mehr auf das Alter zu schließen. Das ist sozusagen der Rahmen. Ist das erstmal so verständlich, Max, oder hättest du da noch Fragen?
Nein, ich habe das verstanden.
Sehr, sehr, sehr gut, ja. Ohne dass wir da jetzt unnötig ins Detail gehen. Ja. Genau das ist es, ja. Was haben sie jetzt letztlich rausgefunden? Die Bilanz ist mir, naja, weiß nicht, ob es verheerend ist. Die Frage ist ja, wie viel alter organischer Kohlenstoff, den wir vorher gar nicht auf dem Radar hatten in diesen Böden, ist sowohl alt als auch leicht abbaubar. Ne? Wer, wo, den, welchen snacken sich die Mikroorganismen? Weil das ist ja genau.
Weil, ja? Ja, genau, weil den wollen wir nicht verlieren.
Ja.
Weil dadurch, weil wenn der schneller abgebaut wird, kommen wieder mehr von diesen, von unseren unerwünschten Gasen in die Atmosphäre.
Ja, ja.
Ja.
Genau, und das ist ja auch das, was die boreale Zone so ausmacht. Da ist Kohlenstoff über lange Zeiträume gespeichert worden, aufgrund der, naja, aus Kohlenstoffspeicherungssicht günstigen Umweltbedingungen. Das passiert sehr langsam, aber auch sehr effizient. Und diesen alten Kohlenstoff, den wollen wir nicht in die Atmosphäre verlieren, weil das eben den Klimawandel vorantreibt. Das haben wir immer bei Permafrostböden. Und bei Mooren haben wir das begriffen, aber bei den Potsdamer müssen wir es jetzt auch begreifen. Und ich sag dir, dass im Mittel ungefähr 34% plus minus 12%, das sind die statistischen Unsicherheiten, dieser organischen Substanz alt und für Mikroorganismen leicht abbaubar sind. Und das ist ein Wert, also ungefähr ein Drittel mit den Unsicherheiten. Das ist ein Wert, den man vorher nicht so auf dem Schirm hatte und den man eben in den typischen Bilanzierungen auch nicht hat mit einfließen lassen. Also es geht uns auch ein Drittel, im Oberboden ist das teilweise deutlich mehr, 43%, im Unterboden manchmal auch 41%, ja. Es geht uns also über den Daumen gepeilt ein Drittel dieser alten organischen Substanz verloren durch Abbauprozesse, die klimawandelgetrieben einfach auch beschleunigt werden. Ja.
Also wir dachten, dass eigentlich weniger Gase in die Atmosphäre freigelegt werden, aber durch dieses neue Kielen wissen wir, dass durch den Pozzol auch mehr in die Atmosphäre freigesetzt wird, als wir erst dachten.
Richtig, genau. Und das,
ja.
Das ist besonders.
Und daher dann der Titel der Folge.
Ja, Keeling me softly, ja. Es ist wirklich Herr oder Frau Keeling. Ich habe das jetzt nicht recherchiert, auf wen das zurückgeht.
Oh, das. Da wollte ich noch drauf zurückgehen. Die Geschichte vom Herrn Keeling ist auch nochmal furchtbar spannend. Für ein anderes Thema.
Ja. Sehr gut. Da machen wir dann gleich weiter, ja. Aber das war auf jeden Fall eine Person, die hat dann viel geleistet und die hat uns eben geholfen, diese Klimawandelfolgen an der Stelle noch besser einschätzen zu können. Über die Keeling-Plots. Eine tolle Methode, ja. Was nehmen wir jetzt mit nach Hause? Was ist sozusagen das Fazit? Wir haben, wie so oft, die Folgen des Klimawandels unterschätzt. Das passiert uns häufiger, zum Beispiel über atmosphärische Prozesse, ne? Also die Meteorologie, die Physik der Atmosphäre ist sehr komplex. Und da ist es einfach so, dass immer bessere Modellierungen gelingen. Und wir da einfach Sachen neu einschätzen. Hier ist die Sache aber ein bisschen anders. Hier haben wir es unterschätzt, weil wir eben die Eigenschaften unserer Böden, in dem Fall der Pozzolböden in der borealen Zone, noch nicht vollständig verstanden haben. Und das ist wieder mal ein Plädoyer dafür. Böden sind unglaublich komplex. Es gibt viele Zusammenhänge, die uns einfach noch nicht klar sind, die wir noch beleuchten müssen. Um uns einfach selbst rechtzeitig über unseren eigenen Untergang informieren zu können. Das ist sie, oh Gott, jetzt fängt der Herbst an und alle sind sowieso schon so melancholisch und jetzt komme ich noch mit so einer Nachricht, Max.
Naja, aber nach dem Herbst und Winter kommt ja auch wieder ein neuer Frühling.
Ja, sehr, sehr.
Und wir müssen unser Bestes tun, dass wir beim neuen Frühling auch noch mit dabei sind.
Ja, das ist genau. Und das gehen wir an, unter anderem mit diesem Podcast. Aber ich will ja auch noch eine Perspektive eröffnen. Ja, wir haben jetzt diese alten, trotzdem labilen Kohlenstoffpools unterschätzt. Die sind möglicherweise nicht so auf dem Radar gewesen. Das wird jetzt immer besser. Es wird viel dazu geforscht. Und dieses Paper leistet einen wichtigen Beitrag dazu. Vielen Dank an die Autoren an der Stelle. Und was kann man jetzt machen? Natürlich, in dieser Kenntnis können wir Managementpraktiken entwickeln. Wir können zum Beispiel, das ist ja dieses Konzept Rewilding. Hast du davon schon mal was gehört?
Ja.
Ja?
Da habt ihr sogar eine Folge dazu gemacht.
Ja, genau. Ach, ich wollte jetzt testen, ob er wirklich alles gehört hat. Das ist genau, also Rewilding heißt wirklich, dass man diese Steppenbewohner, die ursprünglich mal dort in diesen Regionen auch ansässig waren, dass man die gezielt wieder in solchen Regionen ansiedelt, weil die eben auch durch ihr Herdenverhalten den Boden auf natürliche Weise verdichten und dadurch zum Beispiel dem Abbau der organischen Bodensubstanz entgegenwirken. Das ist so ein Effekt, ne? Verdichteter Boden, macht eben schlechtere Bedingungen für die Mikroorganismen letztlich und schützt dadurch die organische Bodensubstanz. Also das ist so ein Hintergrund, den man zum Beispiel machen kann. Man kann natürlich auch über Landwirtschaftspraktiken dort reden, darüber immer über Praktiken der Forstwirtschaft. Also das sind alles Dinge, die man, wenn man sowas weiß, auf dem Schirm haben kann. Und da müssen wir also auf keinen Fall untätig sein, Max. Du machst das ja beruflich quasi.
Genau, aber dann das Gegenteil. Wir entdichten, dass das den Mikroorganismen besser geht.
Ihr geht dahin, wo der Zug eigentlich schon abgefahren war und sorgt dafür, dass er nochmal wiederkommt. So stelle ich mir das vor. Ja.
Ja.
Ja, Max, und das war mein Beitrag zum Thema Killing Me Softly, zu einem, ich habe es mit Nerdfaktor extrem hoch gekennzeichnet.
Ja.
Es ist keine leichte Kost, das gebe ich zu.
Nein.
Aber das müssen wir auch mal machen, Max. Bist du zufrieden? Ist dir noch was unklar geblieben oder möchtest du noch
was ergänzen? Das war furchtbar spannend.
Ja.
Also das war ja tatsächlich wie ein Krimi. Ich zittere schon etwas weniger, aber ich bin ins Schwitzen gekommen.
Ich hab das gesehen, ja.
Mhm. Nein, furchtbar spannend. Und ja, ich finde das auch immer interessant, wie viel man noch immer an der Grundlagenforschung dazulernen kann, wenn man nochmal neue Techniken und neue Informationen dazu bringt. Und ich denke halt, den Herrn Keeling müssten wir auch nochmal eine eigene Folge besprechen.
Aber kennst du den Herrn Keeling?
Nicht persönlich, aber ich weiß, dass er in seinem kleinen Labor in Hawaii neben den Vulkanen halt seit vielen, vielen Jahrzehnten den Kohlenstoffanteil in der Atmosphäre gemessen hat.
Ja. Wow.
Und darauf eigentlich die ganze Klimaforschung basiert.
Wow. Da müsste man eigentlich mal ein Biopic machen. Ich sehe es auch gerade. David Keeling.
Nee. Also ich denke, dass der schon ordentlich relevant ist.
Ja, okay.
Ja.
Das ist dann vielen Dank, Herr Keeling. Er lebt nicht mehr. Er kommt aber aus Scranton, Pennsylvania, wo auch unsere Lieblingsserie The Office spielt. The Office US wohlgemerkt. Also vielen Dank, Herr Keeling, wo auch immer Sie gerade sind, vermutlich in der Atmosphäre. vielen Dank an der Stelle. Und Max, wie es gute Sitte ist, am Ende der Folge sagen wir auch mal Danke. Über die Sommerpause sind ein paar Spenden eingegangen, und zwar der Stefan, der hat gleich zweimal was rausgeklopft. Vielen Dank, lieber Stefan, für deine...
Vielen Dank.
Ich hab den Verdacht, das ist der erste Hörer, der einen Dauerauftrag eingerichtet hat, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist euch natürlich offen. Ja, ihr werdet auch mit einem monatlichen Dauerauftrag von 1 Euro oder von 2, macht ihr uns sehr glücklich, helft uns hier dabei, die Technik aufrecht zu erhalten, und werdet natürlich auch jedes Mal genannt. Klaus und Inga haben auch was in den Pott geschmissen. Vielen, vielen Dank für eure Spenden und für eure Bereitschaft, hier dieses Projekt zu unterstützen. Max, von dir habe ich noch kein Geld gekriegt, glaube ich.
meine Zeit kriegst du.
Ja,
meine wertvolle Zeit.
Ja, ich sehe es ein. Es ist natürlich noch besser. Liebe Leute, wenn ihr jetzt sagt, Christoph, ganz ehrlich, mit solchen Killing-Plot-Themen und so, da kannst du uns nicht nochmal belästigen, oder die Moderation war schlecht, oder der Max war super. Das sind alles Dinge, die ihr an info@zollkast.de loswerden könnt, die E-Mail-Adresse eurer Wahl. Darüber hinaus sind wir jetzt wieder neu aufgestellt auf Blue Sky, Instagram, Facebook und LinkedIn. Die Links zu diesen Social-Media-Profilen findet ihr im Linktree unter jeder einzelnen Folge. Und bitte, bitte, liebe Leute, ihr wart auch sehr fleißig und habt diesen Podcast zum Beispiel auf der Podcast-Plattform mit dem großen S, das hat so ein grünes Logo mit so ein paar Streifen, rezensiert. Vielen Dank dafür, aber bitte bewertet und rezensiert doch den Zollkast mal auf der Podcast-Plattform, die ihr jetzt gerade benutzt. Einfach mal kurz 5 Sterne oder 3 Daumen hoch oder wie auch immer das geht. Das hilft uns wirklich sehr.
Das habe ich sogar tatsächlich sehr früh gemacht. Vielleicht bei deinem ersten Aufruf 5 Sterne.
Ja,
also
danke.
Also insofern habe ich schon beigetragen.
Ah, ja. Wir sind da auch sehr stolz drauf. Ich war einmal zu Gast bei einem anderen Podcast, und das haben sie tatsächlich angemerkt, dass sie sehr überrascht davon sind, dass wir so viele Bewertungen haben. Vielen, vielen, vielen Dank an der Stelle. Ich muss mal gucken, wie viele wir jetzt gerade haben. Aktuell. Es sind 214 Bewertungen mit 4,9 Sternen auf der Podcast-Plattform mit dem großen S. Das kann sich sehen lassen. Ich warte noch drauf, dass es halt 5,0 Sterne werden im Schnitt, aber vielleicht lässt das die Plattform gar nicht zu. Ja, das kann so sein. Also mach das gerne. Max, ich würde sagen, wir binden diese Folge an der Stelle ab. Es ist schon spät, ja. Wir sind müde, wir gehen nun zu Bett. Das war Zollcast Folge 162 vom 1. Oktober 2025. Und der Max und der Christoph sagen Tschüssi.
Tschüssi.
Der Zollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen. Derzeit unterstützen uns etwa 1% unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Beispiel durch eine kleine Überweisung auf das Geschäftskonto oder via PayPal. Wie das genau funktioniert, seht ihr auf zollcast.de unter dem Punkt Unterstützen. Das Geld wird für die digitale Infrastruktur verwendet und darüber hinaus in Technik investiert. Vielen Dank für eure Unterstützung.